Pfarrer als Pastor von Dreifige Quad, begrüße ich euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir den Abend miteinander erleben können. Und ich freue mich auch sehr, dass das Singteam, das da ist, den Abend mit uns gestalten wird. Merci vielmals auch jetzt schon für all eure Mühe, die ihr euch gegeben habt in der Vorbereitung. Wir haben ganz einen tollen Abend, ganz einen speziellen Abend. Wir haben keine Freitag und wir wollen uns daran erinnern, heute, wie vor 2000 Jahren ein Mann zu Jerusalem eingezogen ist, frenetisch gefeiert worden ist von der Masse. Die Leute haben gejubelt, die Leute haben gejuchzt, die Leute haben Freude gehabt. Und nur 5 Tage später wird der Mann von der gleichen jubelnden Masse in einem beispiellosen Schauprozess verurteilt und anschliessend gekreuzigt. Und wenn wir heute Abend mit euch wachen wollen, wir möchten gerne mit euch einen Blick auf den Mann werfen, auf Jesus. Und statt dass wir da eine klassische Predigt machen, wollen wir das heute Abend mit Liedern machen. Wir möchten gerne die Lieder, die wir singen und die Musik, die wir spielen, heute Abend einfach für sich reden lassen. Und wir hoffen auch sehr, dass das, was wir hören und erleben heute Abend, dass das euer Herzen auch berührt, auf der musikalischen Ebene. Wir möchten aber auch gerne jemanden zu Wort kommen lassen, der 3 Jahre lang ganz eng mit Jesus unterwegs war, nämlich ein von seinen Jüngern. Wahrscheinlich innerhalb des Jüngerkreises. Der Jünger, den die meisten Leute kennen und wo die meisten Leute sich mit ihm identifizieren können, nämlich der Petrus. Und wir laden euch ein, heute Abend einen Blick auf Jesus zu werfen, durch die Augen von einem von seinen engsten und vertrautesten Freunden, von Petrus. Und die Geschichte von allen Geschichten, die Geschichte von Jesus, dass er die heute Abend so gehört, wie der Petrus sie erlebt hat. Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass in jedem von uns auch so ein Stückchen von Petrus steckt. Und ich bin sicher, die ein oder andere von euch werden sich auch wiederfinden in dieser Geschichte, die er uns heute Abend erzählen wird. Und werden merken, da ist sehr viel auch von mir mit drin, in dem, was er erlebt hat. Und weil wir zweitens überzeugt sind, dass Jesus eben auch heute noch lebt und auch heute noch wirkt, glauben wir auch, dass Jesus dir genauso begegnen kann, wie er vor 2000 Jahren an einem Petrus begegnet ist. Vielleicht wäre er da oder dort nach einzelnen Liedern, die er gehört, gerne applaudieren, einfach weil euer Herz aufgegangen ist. Wir bitten euch, dass ihr wartet mit allfälligem Applaus bis zum Schluss, damit ihr die Geschichte, die Gedanken und die Gefühle von Petrus, damit ihr dem einfach folgen könnt, ohne Unterbruch. Dass das wie eine Geschichte wird, die wir heute Abend hier erleben, die wir heute Abend hier werden sehen. Und bei den Liedern, die ihr kennt, sind ihr selbstverständlich herzlich eingeladen, dass ihr mitsingen dürft. Also fühlt euch da völlig frei. Ihr müsst nicht mitsingen, aber ihr dürft selbstverständlich mitsingen bei allen Liedern, die euch bekannt sind. Und bei denen, die ihr nicht kennt, lehnt euch einfach zurück und geniesst die und leset die Texte und lasst die auf euch wirken. Ich würde gerne beten zu Anfang und wir bleiben sitzen dazu und anschliessend starten wir miteinander in der Abend. Herr Jesus, wir danken dir ganz fest, dass du heute Abend da bist, als der Lebendige in unserer Mitte. Und wir danken dir, dass du uns begegnen willst, jedem Einzelnen von uns. Danke auch für dein Wort, für die Evangelien, wo uns deine Geschichte, dein Leben, dein Wirken und das Leben von den Menschen, wo du miteinander unterwegs gewesen bist, so deutlich und eindrücklich beschrieben wird. Und ja, wir wollen auch beten, dass du heute Abend einfach in unsere Herzen hineinredest, durch das, was wir hören, durch das, was heute Abend hier in der Gemeinde passiert. Danke vielmals, bist du da? Und danke, kannst du uns begegnen. Amen. Thank you.
denn der Herr, unser Gott, er regiert. Halleluja, Heilig, Heilig, bist du Herr, allmächtige, würdig ist das
Mein Leben war eigentlich ganz unspektakulär. Fast schon langweilig in seiner Normalität. Ein ganz gewöhnliches 0815-Leben, so wie es die allermeisten Menschen führen. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Ort in Galiläa und bald einmal war klar, dass ich zusammen mit meinem Bruder Andreas, wie schon unser Vater vor uns, Fischer werden würde. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht etwa so, dass ich deswegen unglücklich gewesen wäre. Im Gegenteil, ich hatte wirklich Glück, das Leben meinte es gut mit mir. Ich hatte eine liebe Frau, ging regelmäßig in die Synagoge, glaubte an Gott. Eigentlich muss ich sagen, mein Leben funktionierte. Und trotzdem gab es Momente, in denen ich mich fragte, ob das alles war. Ist das alles? Alles, was das Leben zu bieten hat? Abends, wenn ich im Bett lag und meine Frau neben mir schon längst schlief und ich ihr gleichmäßiges, leises Atmen hörte, während ich selber kein Auge zutun konnte und der Schlaf einfach nicht kommen wollte, dann waren da diese Fragen. Und das Gefühl, in einer Sackgasse angekommen zu sein, an deren Ende ein Grab liegt, mit all den vielen Hoffnungen und Träumen, die man einst hatte. Der Moment, an dem sich dann alles veränderte, kam völlig unerwartet. Eines Abends stürmte mein Bruder Andreas in unser Haus, völlig außer Atem, aufgewühlt, aufgeregt und durcheinander. So hatte ich ihn überhaupt noch nicht erlebt. Petrus, sagte er, Petrus, wir haben den Messias gefunden. Du musst mitkommen. Johannes hat uns gesagt, dass dieser das Lamm Gottes ist. Du musst ihn dir ansehen. Und so kam es, dass ich kurze Zeit später zum ersten Mal vor ihm stand, vor Jesus. Ich war etwas skeptisch, vorsichtig, zurückhaltend. Immerhin konnte ja jeder von sich behaupten, der Erlöser zu sein, auf den unser Volk schon so lange wartete. Und von außen betrachtet war auch gar nichts Besonderes an ihm. Er sah aus wie irgendein Mann, war gekleidet wie alle anderen auch, nicht anders als all die anderen, die dir begegnen. Aber trotzdem war da etwas an ihm, das ich nicht einordnen konnte. Denn obwohl ich ihn noch nie getroffen hatte, blickte er mich an, so als ob er mich ganz genau kennen würde. Aber eben, das war ja gar nicht möglich. Wer war ich denn schon? Einer von vielen, einer unter Tausenden, ein kleiner, unbedeutender Fischer, einer mit einem 0815-Leben. Aber als ich dann vor ihm stand, da schien alles stillzustehen. Die Welt schien Atem zu holen während dieser ersten Begegnung, während dieses Moments, wo ich vor ihm stand. Und dann schaute Jesus mich an, sah mir in die Augen. Nach einem langen Schweigen sagte er, du bist Simon. Simon, der Sohn des Johannes, aber du wirst Kephas heißen. Damit hat alles angefangen, mit dieser ersten Begegnung mit Jesus und mit dem Erkennen, dass dieser Jesus etwas in mir sieht, was ich nicht sehe. Dieser Jesus scheint mich zu kennen, scheint Dinge über mich zu wissen, von denen ich keine Ahnung habe. Und er ist es, der meinem Leben Sinn geben, Hoffnung, Zukunft und eine Richtung. Seit dieser Begegnung hat sich alles verändert. Seit er mich gerufen hat und meinen Namen ausgesprochen hat. Seit damals weiß ich, Gott kennt mein Herz. Er kennt meine Sehnsucht, kann mich verstehen. Er weiß, wer ich bin und wie ich bin. Er kennt mich und er ruft mich ganz persönlich mit meinem Namen und er verändert mein Leben. Leben heißt lernen. So habe ich das kürzlich irgendwo gelesen. Und natürlich stimmt das, von klein auf werden wir drauf getrimmt zu lernen. Die Kleinen bekommen Bilderbücher in die Hand gedrückt. Im Kindergarten lernen sie früh Englisch. Dann die Schule, die Ausbildung und später dann im Beruf. Da kommst du sowieso nur vorwärts, wenn du lebenslang ein Lernender bleibst. Und wir lernten auch im Unterwegssein mit Jesus. Wir hörten zu, wenn er predigte, und gierig sogen wir jedes seiner Worte auf, wie Verdurstende, die jeden Tropfen Wasser zu verschlingen suchen. Wenn wir auch oft nicht verstanden, was genau Jesus meinte, so wussten und spürten wir doch, dass seine Worte Leben waren. Wir lernten, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, mehr durch Gottes Augen als nur mit unseren eigenen. Wenn er in Vergleichen und Bildern zu uns sprach, dann war nichts zu gewöhnlich, als ob er es nicht in einen größeren Zusammenhang hätte stellen können. Ob es nun Blumen waren oder Spatzen, oder ob er lachend mit einem Kind balgte, um es dann in unsere Mitte zu stellen. Nichts war zu klein und zu gewöhnlich, um nicht irgendwie mit Gott in Verbindung gebracht zu werden. Wir lernten die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Wenn wir unterwegs waren auf unseren langen Wanderungen quer durch Judäa und Galiläa, lehrte und unterwies Jesus uns. Und wir drängten uns um ihn wie eine Horde neugieriger Kinder, stellten Fragen, diskutierten, widersprachen. Und Jesus hörte uns zu und begegnete uns mit einer Geduld, die man einem weitaus älteren Mann, als er es war, zugetraut hätte. Jede unserer Fragen beantwortete er mit einer Weisheit, die uns oft den Atem nahm. Ja, wir lernten unendlich viel von ihm. Und wo immer ich heute hinkomme, bitten mich die Leute zu erzählen. Petrus, sagen sie, Petrus, wie war das damals, als der Herr mitten unter uns lebte? Petrus, erzähl uns von der Bergpredigt. Petrus, erzähl uns ein Gleichnis. Und ich erzähle und rede davon, was wir gelernt haben. Und wir lernten viel. Dinge, die Gottes Reich betrafen, unsere Einstellung gegenüber anderen. Er lehrte uns ein neues Verständnis des Gesetzes und zeigte uns, wie schnell man sein Herz an Geld und Besitz verlieren konnte. Es gibt so vieles, was er uns beibrachte. Aber die entscheidendsten Lektionen, das sind, so glaube ich, im Rückblick die, wo wir uns selber erkannten und unser eigenes Herz, wo er uns lehrte, wie wir waren. Ich denke an jenen Morgen, wo ich vor ihm stand, ausgelaugt, müde von der Arbeit einer ganzen Nacht und frustriert darüber, dass wir nichts, aber auch gar nichts gefangen hatten. Und Jesus schickte uns noch einmal hinaus aufs Wasser, obwohl doch jeder weiß, selbst ein Zimmermannssohn, dass man bei Tag nichts fängt. Und trotzdem schickte er uns nochmal hinaus und er verhieß uns volle Netze. Und wir? Nun, wir fuhren, ließen die Netze hinab mit pochendem Herzen und zwiespältigen Gefühlen. Einerseits wussten wir ja ganz genau, dass wir wieder nichts fangen würden. Es war einfach nicht möglich. Es widersprach jeder Logik. Unsere Erfahrung lehrte uns etwas anderes. Aber gleichzeitig war da diese ungestüme Hoffnung in uns, weil es ja schließlich Jesus gewesen war, der uns einen Fang versprochen hatte. Eine Hoffnung, der wir gar nicht richtig Raum geben wollten, aus Angst, sie würde nur wieder enttäuscht werden. Und dann rissen unsere Netze. Und wir holten Fische in die Boote. Fische, eine Menge, ein ganzer Berg, wie wir es noch nie gesehen hatten. So viele, dass die Boote zu sinken drohten. Und wenn unsere Freunde uns nicht geholfen hätten, glaub mir, die Boote wären gesunken. Und wir konnten nur noch lachen, jubeln, tanzen und ungläubig immer und immer wieder auf diesen Berg von Fischen starren, weil wir es kaum glauben konnten. Als wir dann am Ufer standen und alle Leute da waren, wild durcheinander redeten, tausend Fragen auf einmal stellten, sodass man den Einzelnen gar nicht mehr verstehen konnte, so aufgeregt waren sie alle, da schaute ich auf Jesus. Und er stand nur schweigend da, lächelte still vor sich hin und blickte mich an. Und plötzlich erkannte ich, wer ich bin und wer er ist. Und mit einem Mal, da sah ich nicht mehr die Fische, sondern mich selber und meine Sünde. Ich sah nicht mehr die Fische, sondern meine Schuld, die so schwer wog, dass mein Lebensboot zu sinken drohte. Ich sah meine Sünde, die mich in die Knie zwang und mich zittern ließ angesichts seiner Reinheit. Und ich wusste nur eines: Einer wie ich, einer, der so ist wie ich, hat kein Recht, in seiner Gegenwart zu sein. Für einen wie mich konnte es bei ihm keinen Platz geben. Erschüttert fiel ich nieder und sagte: Geh weg von mir, Herr. Ich bin ein sündiger Mensch. Aber statt sich angewidert und abgestoßen abzuwenden, blickte Jesus mich an, half mir auf und sagte: Hab keine Angst, Petrus. Von nun an wirst du Menschen fischen. Seit damals weiß ich, für mich gibt es nur noch einen, Jesus, keinen anderen. Was als kleine Bewegung angefangen hatte, bekam bald einmal immer größere Ausmaße. Jesus wurde immer bekannter. Wo immer wir hinkamen, wurden wir schon von Weitem frenetisch begrüßt. Und ich war so stolz, zu Jesus zu gehören, einer seiner Jünger zu sein und innerhalb der Jünger einer der wichtigsten. Und obwohl Jesus immer wieder davon sprach, dass er uns nichts auf uns selber einbilden sollte, passierte es halt doch. Ich erinnere mich an den Moment, als wir unterwegs waren und er davon sprach, dass er leiden und sterben würde. Ich ging auf ihn zu und wies ihn zurecht, tadelte ihn richtiggehend und sagte: Gott behüte dich, Herr, das wird dir keineswegs widerfahren. Oh, wie dachte ich doch, klug zu sein und fromm. Hatte Jesus nicht gerade wenige Tage vorher mich vor allen anderen noch gelobt? Hat er nicht allen gesagt, dass ich eine Offenbarung von Gott bekommen hätte? Und hat er nicht mir verheißen, die Schlüssel des Himmels zu bekommen? Selbstgefällig und stolz ging ich darum auf ihn zu und korrigierte ihn, wohlmeinend, ich sei jemand Besonderer. Und Jesus schaute mich an und sagte: Geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ihr Lieben, das saß. Natürlich erschrak ich, wem würde es nicht so gehen. Aber schlimmer als das Erschrecken war das Erkennen. Das Erkennen meiner selbst und wie ich mich hatte einwickeln und missbrauchen lassen. Was in meinen Augen Demut und Weisheit zu sein schienen, das war in Wirklichkeit Satan selber in frommen Kleidern, der sich meiner bemächtigt hatte. Und ich hatte es nicht einmal gemerkt. Ich glaubte, weise und demütig zu sein, dabei war ich nur stolz und aufgeblasen. Gedemütigt und tief beschämt den Blick gesenkt, so stand ich da. Und die Enttäuschung über mich selber stand mir wohl ins Gesicht geschrieben. Bestimmt hätte es für Jesus keinen besseren Grund gegeben, keinen besseren Moment, mich wegzuschicken, als diesen. Und mit Leichtigkeit hätte er mir meinen falschen Stolz immer und immer wieder vorhalten können. Aber er tat es nicht. Stattdessen machte er weiter. Mit mir, trotz mir. Es gab es immer wieder Momente, in denen ich versagt habe. In meinem Christsein, in meiner Familie, mit Freunden, in der Ehe. Und trotzdem hat sich eine Erkenntnis in meinem Herzen festgesetzt. Jesus schickt mich nicht weg, sondern im Gegenteil. Zu ihm darf ich kommen, immer, immer, weil bei ihm Vergebung ist und Neuanfang. Dann kam die letzte Woche. Wir zogen in Jerusalem ein und was wir erlebten, war einzigartig. Es hat uns schlicht umgehauen. Die Leute jubelten, sie feierten, sie sangen und tanzten in den Straßen. Die Stimmung war euphorisch, ausgelassen. Es schien, als ob all das, was Jesus uns über das Gottesreich gelehrt hatte, nun endlich zum Greifen nahe war. Und wir Jünger waren mittendrin, wie im Rausch, bereit für alles, nur nicht für diese letzte Woche und das, was dann tatsächlich kam. Es fing damit an, dass die Leute aus dem Hohen Rat Jesus immer wieder piesackten. Anfänglich ganz subtil, aber dann immer offener und immer feindseliger. Und langsam, aber sicher, schlug auch die Stimmung in der Bevölkerung um. Und als wir uns am Donnerstagabend zurückzogen, um gemeinsam mit Jesus das Passa zu feiern, da offenbarte er uns nicht nur, dass sich unter uns ein Verräter befand, sondern er sprach zum letzten Mal zu uns: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagte er. An eurer Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Seid euch bewusst, es werden schwere Zeiten auf euch zukommen. Wenn die Menschen mich ablehnen, werden sie es mit euch nicht anders handhaben. Ihr werdet Schwierigkeiten erleben. Diese Welt ist voll davon. Aber in allem, was ihr erlebt, dürft ihr wissen, ich bin größer als diese Welt. Ich habe sie überwunden. Vielleicht ist das eine der kostbarsten Erkenntnisse, die ich zurückblickend mitnehme, dass ich mir keine Sorgen mehr machen und keine Angst mehr haben muss, weil ich weiß, Jesus ist größer als meine Probleme und Sorgen. Mit ihm kann ich vorwärts gehen und dem, was mich bedroht, begegnen, so wie er selber es an jenem Abend gemacht hat, als er bedroht war. Noch etwas anderes sagt er uns an jenem Abend, das ich nie mehr vergessen werde. Ich bin der Weinstock, sagte er. Ihr seid die Reben. Bleibt an mir, sucht mich, lebt mit mir, bleibt an mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe keine Ahnung, was das bei den anderen ausgelöst hat, aber in mir schrie alles: Ich weiß, Herr. Denn ich wusste, das will ich. Nahe bei Jesus sein, in ihm, aus seiner Kraft leben. Denn so viel war mir mittlerweile klar, ich brauchte ihn. Ein Leben ohne ihn konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagte er. Bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Größere Liebe, sagte er, hat keiner, als dass einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Freunde. Nicht Meister und Schüler. Nicht Rabbi und Jünger, sondern Freunde. Das waren wir. Freunde. Dann kam jene Nacht, die längste Nacht meines Lebens. So dunkel, so furchteinflößend, so verwirrend und konfus, dass ich dachte, sie würde niemals mehr aufhören. Und manchmal wache ich heute noch schweißgebadet auf und merke, dass ich wieder geträumt habe von jener schrecklichen Nacht, als alles aus dem Ruder zu laufen schien. Und ich erinnere mich an die Angst, die Jesus ins Gesicht geschrieben stand, im Garten, an die Traurigkeit, die sich unserer bemächtigt hatte, sodass wir einschliefen, an den Verrat, Judas, die Soldaten. Und ich erinnere mich an uns, wie der Rest von uns weglief, um ihm anschließend von Weitem zu folgen und zu sehen, was mit ihm passierte. Dreimal in jener Nacht sprachen sie mich an, stellten sie mich zur Rede und sagten, du gehörst doch auch zu ihm, nicht wahr? Du bist doch einer von seinen Leuten, einer seiner Jünger. Wir wissen es, wir haben dich schon mit ihm gesehen. Gib es zu. Und dreimal leugnete ich. Ich leugnete sogar, ihn zu kennen. Und als der Hahn krähte, drehte sich Jesus um und blickte mich an. Quer durch den Hof, über alle Leute hinweg, drehte er sich um, schaute mir in die Augen und sah direkt in mein Herz. Und ich erinnerte mich, wie er nur Stunden zuvor gesagt hatte, dass ich ihn dreimal verraten würde und ich ihm nicht geglaubt hatte. Und so lief ich davon, rannte weg und weinte. Weinte, weil ich ihn verraten hatte. Weinte, weil Jesus schon darum gewusst hatte, bevor es überhaupt passiert war. Und dennoch, obwohl er wusste, dass ich ihn verraten würde, hat er mich nicht weggeschickt, sondern zu mir gesagt, Petrus, ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich weinte. Weinte, weil ich nicht verstehen konnte, dass jemand mich mit einer solchen Liebe lieben konnte. Dann kamen die Verhöre, die Auspeitschung, das Urteil und das Kreuz. Wir sahen Jesus, wie er mit dem Querbalken auf den Schultern durch die Straßen Jerusalems ging. Die johlende Menge säumte die Straße. Die einen verlachten ihn, spuckten ihn an, schlugen ihn. Andere sahen nur schockiert zu, fassungslos und sprachlos von dem, was sie sahen. Und wir Jünger, wir verstanden gar nichts mehr. Wir dachten, Gott müsste eingreifen. Könnte das nicht zulassen, was hier passierte? Wir sahen, wie sie unseren Herrn und Erlöser kreuzigten, den, der uns die Freiheit bringen wollte, der uns Gottes Reich zeigen wollte, den, der Worte des ewigen Lebens für uns alle hatte und bei dessen Predigten unsere Herzen anfingen aufzuatmen, unseren Erlöser. Gott musste einfach eingreifen. Das konnte er einfach nicht zulassen. Ganz sicher würde er im letzten Moment noch die Wende bringen, wie bei Mose, als er das Schilfmeer teilte, oder bei Daniel, als er Daniels Freunde im Feuer bewahrt hatte, wie in all den Geschichten in Gottes Wort, die wir so gut kannten. Selbst als sie die Nägel durch seine Hände und Füße trieben und das Kreuz aufrichteten, erwarteten wir ein Wunder. Wir erwarteten, dass sich Gott in seiner Herrlichkeit zeigen und die Fesseln Jesu lösen würde. Und es geschah, nichts. Wir sahen Jesus ganz allein, verlassen von allen, sogar von uns und sogar von seinem Vater. Und wir hörten ihn sagen, vergib ihnen, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Und später dann sagte er, es ist vollbracht. Und dann sahen wir ihn sterben. Gesehen und erlebt hatte. Ich hatte erwartet, Gott würde in die Kreuzigung eingreifen. Dabei war es gerade das Kreuz, das Gottes Eingreifen war. Ich hatte erwartet, Gott würde die Fesseln Jesu am Kreuz lösen. Dabei lösten sich am Kreuz meine Fesseln, denn er starb für mich an meiner Stelle. Wie hatte es der Prophet Jesaja gesagt? Als wir ihn sahen, hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Dabei war er durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Striemen ist uns Heil geworden. Jetzt, wo sich mein Leben langsam dem Ende entgegenneigt, verstehe ich es, dass es Gnade ist, was ich erleben durfte. Gnade, dass Gott mich gerufen hat. Gnade, dass ich immer wieder erleben darf, wie er mir vergibt und mich annimmt, so wie ich bin. Und Gnade, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Dass er seine Ketten bis ans Kreuz trug, damit ich meine Ketten ablegen darf. Dass er mich gerettet und sein Leben für mich gegeben hat, für einen wie mich, dafür kann ich ihm nicht genug danken. Und der Tag wird kommen, wo ich ihm in die Augen schauen und Danke sagen kann. Denn eines Tages werde ich ihn wiedersehen, wenn ich in seiner Herrlichkeit stehe, bei ihm, bei meinem Freund, meinem Erlöser, der für meine Schuld bezahlt und meine Ketten gesprengt hat. Ich hoffe, von dieser Geschichte. Ich hoffe, es ist eine Geschichte, die euch berührt. Und ich hoffe, es ist eine Geschichte, die du auch für dich so kannst nehmen. Und da sagst du mal, das gilt mir auch. Weil da, was der Petrus an Gnade erlebt hat, an Annahme, an Vergebung, das kann jeder von uns auch erleben. Wir müssen es nur annehmen von Jesus her. Er hat alles dafür gegeben. Wir werden einen kurzen Moment still werden. Ich würde gerne zum Schluss noch das Gebet sprechen. Jesus, was für uns gratis ist und nichts kostet, Vergebung, Erlösung, Annahme, da hat dich alles gekostet. Dein Leben. Du hast Steuer gezahlt für das, was du uns als Geschenk anbietest. Und ich möchte dir von Herzen Danke sagen für das riesengroße Geschenk von Karfreitag, für das Geschenk von Golgatha. Herr, wir können dir gar nicht genug Danke sagen, dass du dein Leben in die Waagschale geworfen hast für uns. Wo wären wir, wenn wir dich nicht würden kennen? Danke vielmals, dass du einen Weg gehst mit Menschen und dass du Menschen begegnest, dass du an mir begegnet bist. Und du weißt auch um Selig, die heute Abend vielleicht da sind und gemerkt haben, das bräuchte ich eigentlich auch und das wünschte ich mir auch. Dass für mich eine ganz persönliche in Anspruch zu nehmen. Herr, ich möchte beten, dass du wirklich diesen Leuten Mut machst, zu einem Ja zu finden zu dir und das Geschenk können für sich in Anspruch zu nehmen. Wir danken dir für Ostern, wir danken dir für Karfreitag und für all das, was wir heute Abend dürfen, einfach auch erleben und mitnehmen. Danke für deine Gegenwart, dass du selber da gewesen bist und damit uns mitkommst in die restlichen Ostertage. Amen. Amen. So, damit sind wir am Schluss. Merci vielmals, dass ihr da gewesen seid. Und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr dem Singteam sagen wollt, merci, dass ihr euch so Mühe gegeben habt, dann dürft ihr da jetzt klatschen. Merci vielmals euch allen. Danke, habt gute Ostertage und ich hoffe, wir sehen uns alle übermorgen am Sonntagmorgen wieder. Ade miteinander, schönen Abend.